Ich will jetzt was zu dieser Partnerschaft für den Frieden sagen, die ich für ein ganz gefährliches Instrument der NATO halte. Die NATO hat 26 Mitglieder und hat aber gleichzeitig mit, ich glaube, es sind 54 Staaten, sogenannte Kooperationsabkommen. Und mit den Staaten, die dieses Instrument Partnerschaft für den Frieden unterschrieben haben, finden gemeinsame Manöver statt. Und die Staaten werden quasi darauf vorbereitet, dass ihre Armeen vor allem Waffen auch aus NATO-Staaten nachher kaufen. Das sind dann so Länder wie Aserbaidschan und so weiter, Kasachstan und praktisch so dieser ganze Südflügel um Russland. Wobei interessant ist, dass auch Länder wie Finnland, wie Österreich, wie Irland, wie Schweden, die ja offiziell neutrale Staaten sind, alle Mitglied dieser Partnerschaft für den Frieden sind. Und jetzt gibt es das verrückte Phänomen, dass ja im Moment sehr intensiv versucht wird, diese NATO-EU-Zusammenarbeit im Militärbereich zu intensivieren. Und es gibt quasi ein Land, was nicht Mitglied der NATO und nicht Mitglied der Partnerschaft für den Frieden der NATO ist, aber Mitglied der Europäischen Union, und das ist Zypern. Und jetzt wird ein erheblicher Druck ausgeübt im Moment gerade auf die Regierung in Zypern, dass sie diesem Partnerschaft für den Frieden-Programm beitreten, weil es einen ganz praktischen Effekt hat. Die treffen sich im Moment gerade, die Generäle, 8.30 Uhr morgens. Von 8.30 Uhr bis 9 Uhr ist der zypriotische Verantwortliche dabei und dann wird er um 9 Uhr rausgeschmissen. Und dann kommen quasi die klassifizierten Dokumente auf den Tisch ab 9 Uhr und ab diesem Zeitpunkt wird dann quasi Klartext untereinander geredet. Und das Problem ist, dass sie dann keine Entscheidung treffen können, weil die EU nicht vollständig ist. Weil da fehlt ja einer. Also muss man nachher nochmal ein Treffen machen, mit den, wo dann wieder der Zypriote dazukommt und muss dann da nochmal was beschließen. Und es ist natürlich ziemlich ätzend für die, wenn sie quasi nicht direkt untereinander sich treffen können und beschließen können, sondern sie müssen quasi das Vor- und Nachspiel jeweils mit Zypern machen. Die Zyprioten, da ist im Moment die Regierung, wird von AKEL gestellt, das ist die Partei des werktätigen Volkes, hat 33%, der Präsident sagt offen, dass er Kommunist ist und dass er die NATO als ein Bündnis der Vergangenheit ansieht. Oder ein Bündnis, das der Vergangenheit angehört. Sehr schöne Formulierung. Und ich kriege es relativ live mit, weil wir zwei von der AKEL bei uns mit in der Fraktion haben und die regelmäßig kommen und sagen, hast du mal wieder irgendwas Neues zur Partnerschaft und Frieden oder NATO? Wir sind mal wieder unter Beschuss zu Hause, dass wir beitreten sollen. Und es ist völlig klar, dass wenn jetzt die Verhandlungen laufen bezüglich des türkisch besetzten Teils, also Nordzyperns, dass quasi diese NATO-Partnerschaft für den Frieden dabei eine Rolle spielen wird. Und bisher hat man quasi den Vorteil gehabt, dass die Türkei als NATO-Mitglied grundsätzlich gesagt hat, Veto. Die Zyprioten dürfen nicht beitreten, aber jetzt hat man die türkische Regierung wohl so weit weich geklopft, dass die Beitrittsverhandlungen nur dann zu einem Ziel eines EU-Beitritts führen könnten, wenn sie bereit wären, quasi dieses Veto zurückzuziehen. Also gibt es den ganzen Druck quasi auf die zypriotische Regierung. Und das ist ein Konflikt, der inzwischen innerhalb der EU eine ganz zentrale Rolle spielt. Wir hatten jetzt im Europäischen Parlament einen Bericht, den Ari Vatanen verantwortet hat. Vielleicht sagt der Name euch was. Der Mann war nämlich mal Rennfahrer, Rallyefahrer aus Finnland und den hat die französische UMP auf die Liste gesetzt und der ist dann quasi im Auswärtigen Ausschuss gelandet. Ist jetzt nicht so unbedingt ein Abgeordneter, der das sehr viel tut, hat aber diesen Bericht zur NATO-EU-Zusammenarbeit gekriegt. Und der Mann hat ein sehr tolles Weltbild, er hat in seinem Bericht reingeschrieben, dass man den Ansatz von Hobbes umsetzen müsse und man müsse quasi wissen, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf sei. Und deshalb müsste man sowohl innerhalb der Europäischen Union eine militärische Komponente aufbauen, als auch innerhalb der NATO. Und er will also eine ganz enge Zusammenarbeit, die in weiten Teilen inzwischen gegeben ist. Also bei diesen Treffen zum Beispiel, was ich gerade beschrieben habe, bei den Generälen, ist es so, dass mit wenigen Ausnahmen die sich mit sich selbst treffen. Weil der Verantwortliche für die EU-Militärpolitik der gleiche ist wie der Verantwortliche für die NATO-Militärpolitik. Im Moment ist es bei Frankreich nicht so, weil die ja noch nicht voll quasi zurückgekommen sind in die NATO-Integration. Und bei einer Reihe von Staaten ist es so, dass sie beschlossen haben, im Moment es noch nicht so zu machen. Aber zum Beispiel der deutsche Vertreter ist der gleiche. Also der trifft sich mit sich selbst, wenn die EU mit der NATO verhandelt. Und damit ist es natürlich auch relativ einfach, zu einem Ergebnis zu kommen, weil man im Grunde genommen dann einfach nur das formal quasi abstimmen muss. Was das konkret bei Einsätzen bedeutet, ist sehr wichtig. Die haben zum Beispiel den Einsatz in Bosnien von der NATO übergeben an die Europäische Union. Und ich hatte dann mal im Ausschuss gefragt, ja, was haben Sie dann vor Ort gemacht, quasi, wie haben Sie diese Übergabe organisiert? Das muss ja relativ aufwendig gewesen sein, weil das ist ja praktisch eine völlig andere Institution. Und dann lacht der General und sagt, nö, wir haben nur umgeflaggt. Das heißt einfach, NATO-Flaggen weg, EU-Flaggen. Und dann sagt er noch, ja, und die US-Truppen mussten aus Tuzla abziehen und dafür sind dort schwedische Truppen hingekommen. Punkt. Das war's. Und im Grunde genommen, das war praktisch der Unterschied und alle anderen sind gleich geblieben und damit war das überhaupt kein Problem. Und da gibt es eine Vereinbarung zwischen der EU und NATO, das ist das sogenannte Berlin-Plus-Abkommen. Das bedeutet, dass die EU sämtliche Strukturen, die NATO hat, nutzen darf. Das heißt zum Beispiel einfach, da gibt es ein großes Hauptquartier der NATO in Sarajevo, das wird dann einfach von der Europäischen Union mitgenutzt. Und zum Teil ist es so, dass man praktisch in den Gebäuden selber gar nicht mehr unterscheiden kann, ist es jetzt eigentlich EU oder ist es NATO, weil formal ist es EU, aber es ist ja eigentlich NATO, die NATO-Struktur, die genutzt wird. Und wenn man zum Beispiel dann so bei bestimmten Truppen vor Ort das sieht, ist es auch so, dass es im Grunde genommen für die im Grunde genommen völlig egal ist, unter welcher Flagge sie jetzt gerade laufen. Und das wird immer weiter miteinander vermischt. Interessant ist, dass es auf der Vertragsebene noch ein Problem gibt, weil es so ist, dass die Europäische Union den Haushalt der Europäischen Union nicht für Militäreinsätze nutzen darf. Weil der Nizza-Vertrag, der derzeitig gültige Vertrag, verbietet das. Also will man natürlich diesen neuen Lissabon-Vertrag, weil der würde das ermöglichen. Da gibt es einen eigenständigen Militärhaushalt, den kann man dann praktisch direkt dazu nutzen. Und im Lissabon-Vertrag ist auch eine sehr schöne Formulierung drin, die sagt, dass die Militärpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten, die der NATO angehören, komplementär sein soll zu dem, was die Europäische Union macht. Sprich, übersetzt, man stimmt es ganz genau ab und hat es dann auch endlich mal primär vertraglich festgelegt, dass diese Zusammenarbeit zwischen Europäischer Union und NATO ganz direkt läuft. Das ist ein Phänomen, mit dem ich quasi da die letzten Jahre relativ intensiv rumgeschlagen habe und verrückt natürlich auch, dass die NATO da ein- und ausläuft. Also die sind im Grunde genommen allseits präsent. Wenn es zum Beispiel darum geht, welche Experten lädt man ein, dann kommt immer die einfache Antwort, wo es immer relativ schwierig für mich ist, dagegen zu argumentieren. Ja, wir sind doch hier in Brüssel und da ist doch auch die NATO, dann holen wir die doch gleich. Und dann ist es immer so, dass zum Beispiel wir hatten jetzt eine Anhörung transatlantische Zusammenarbeit, also Verhältnis EU-USA. Experten, zwei von der NATO und einer von der Universität Oxford. Wunderbar. Das ist dann, weil die sind ja eh vor Ort und dann holt man die dazu. Und dann sieht man quasi, wie eng das inzwischen insgesamt ist. Und ich halte es für relativ wichtig, dass man diese immer engere EU-NATO-Zusammenarbeit rausarbeitet, weil für viele einfach die Europäische Union immer noch nicht damit verbunden ist, dass es was mit Militärpolitik zu tun hat. Sondern es ist einfach so, dass wenn der Lissabon-Vertrag kommt, was wir verhindern wollen, ich hoffe ja nach wie vor darauf, dass es in Irland ein zweites Nein gibt, dann ist es tatsächlich so, dass man es auch noch vertraglich diese Zusammenarbeit festgeschrieben hat. Es ist ganz interessant, dass dieser NATO-Punkt hat in Frankreich in der Kampagne damals gegen den Verfassungsvertrag eine relativ wichtige Rolle gespielt, weil Sarkozy tatsächlich sowas wie ein Tabu bricht wenn er jetzt die Frankreich quasi vollständig in die NATO-Struktur zurückführt.